Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
Grüß euch, liebe FCA-Fans, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Puppengeschwätz. Die Irina und ich, wir sind heute wieder am Start und melden uns mit unserem Vorbericht zur anstehenden Partie gegen die TSG aus Hoffenheim. Aber bevor wir da so richtig reinspringen, beantwortet uns doch gerne mal in den Kommentaren folgende Frage. Wie geht's euch und wie habt ihr die doch ziemlich schmerzhafte Niederlage gegen Mainz 05 verdaut? Mir persönlich, mir hat's ganz gut getan, über dieses Spiel reden zu können nach Abpfiff, weil in mir hat's doch ziemlich gebrodelt, weil gerade dieses 1:2, das halt einfach irregulär entstanden ist, das hat doch ziemlich derbe wehgetan und da mussten die Emotionen auch einfach raus. Und so konnte ich ab Sonntag dann tatsächlich den Blick nach vorne richten und sagen, okay, jetzt schauen wir in die Zukunft, der nächste Gegner steht vor der Tür und vor allem konnte ich dann auch einen ruhigeren Blick auf die Dinge nochmal werfen und habe dann auch die ein oder andere Diskussion in den Gruppen auf Facebook halt einfach auch geleitet als Moderatorin und es hat dann auch wirklich gut getan, das Ganze zu verarbeiten. Ja, aber jetzt, wie schon gesagt, Blick nach vorne. Die TSG Hoffenheim steht vor der Tür. Oder besser gesagt, wir stehen bei denen vor der Tür. Wir spielen ja morgen um 15.30 Uhr in Sinsheim. Die TSG aus Hoffenheim ist jetzt so ein Gegner, den ich persönlich nicht ganz so gerne mag. Gerade auch, wenn man sich so die letzten zwei Spiele anschaut. Die haben halt doch derbe wehgetan und die haben uns ganz schön den Arsch versohlt. Aber da wird die Irina sicherlich gleich noch einen genaueren Blick drauf werfen. Die ist nämlich auch heute für die Gegnerbetrachtung zuständig. Bevor wir jetzt aber so richtig reinspringen in den Vorbericht und uns unseren Gegner mal genauer anschauen, habe ich wie in jeder Folge die aktuellen News und Gerüchte wieder mit dabei. Und lasst es euch gesagt sein, in dieser Woche war ziemlich viel los. Da gab es Berichte über Verletzungen. Und Stefan Reuter war bei Sky 90 am Sonntag. Eine sehr interessante Sendung, auch wenn er sich, wie immer, nicht so wirklich hat in die Karten schauen lassen. Aber es waren doch ein paar sehr, sehr interessante Themen dabei. Neben der Spielanalyse, also man hat sich nochmal das Spiel gegen Mainz angeguckt und hat da auch eben diese strittigen Szenen analysiert. Sehr interessant analysiert. Hat man eben auch über die Entwicklung des FC Augsburg gesprochen. Welchen Weg hat man in den letzten 10, 15 Jahren genommen? Wie ist die Infrastruktur aufgebaut worden? Es ist ja Wahnsinn. Also gerade wenn man sich jetzt das NLZ und das Internat halt einfach anschaut, das haben wir in doch sehr, sehr kurzer Zeit aufgebaut. Und das darf man nicht vergessen, dass die anderen Bundesligisten uns da wirklich einen großen Schritt voraus waren. Dann wurde natürlich auch über den Markus Weinzierl-Eklat gesprochen. Man hat darüber auch diskutiert, ist Ricardo Pepi jetzt ein Fehleinkauf oder nicht? Ist er nicht, meiner Ansicht nach nicht, aber auch Stefan Reuters Ansicht her nicht. Er braucht halt einfach etwas Zeit und hat auch jetzt diese Vorbereitung gebraucht und ich persönlich finde, ich kann es nur immer wieder betonen, man sieht in jedem Spiel wirklich sehr, sehr gute Spielanlagen. Der braucht nur eins, Praxis. Und wenn er diese Praxis kriegt, dann kann er sich natürlich auch weiterentwickeln. Dann hat Stefan Reuter auch über sich selbst und vor allem auch über die Kritik an seiner Person gesprochen, eben, dass das ganz normal ist im Fußballgeschäft, dass er es als Motivation ansieht, sich zu verbessern. Lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt, ob er es tut oder nicht. Ich persönlich, ich wünsche mir das natürlich und hoffe es. Und es wurde auch über Transfers gesprochen, wo man, laut Stefan Reuters Aussage, und da hatte er wirklich ein fettes Grinsen auf den Lippen, wo man natürlich immer Augen und Ohren offen hält. Und wenn man sich jetzt so die Gerüchte anschaut und die News anschaut, was jetzt diese Woche los war, das war ja gewaltig. Also die Gerüchteküche, die hat wirklich gebrodelt. Deswegen dauert dieser Part jetzt von mir auch ein bisschen länger, weil, wie gesagt, wirklich gerade seit Mittwoch explodiert die Gerüchteküche. Aber man merkt halt jetzt einfach auch, okay, man geht jetzt in diese letzte Woche von dieser Transferperiode, weil am 1. September, an meinem Geburtstag by the way, da ist der Deadline Day und da muss bis 18 Uhr die neuen Transfers müssen da gemeldet sein. Deswegen bin ich ja gespannt, was sich noch tut. Einmal habe ich euch mitgebracht, Finn Dahmen, der Transfer ist laut Sky geplatzt. Man hatte sich mündlich bereits auf einen Vertrag bis 2026 mit der Nummer 2 von Mainz 05 geeinigt, war da auch bereit, ein finanzielles Gesamtpaket von 1,5 Millionen Euro inklusive Boni zu zahlen. Sehr fair aus meiner Sicht, weil Finn Dahmen hat derzeit einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro und nur noch eine Restlaufzeit von einem Jahr bei seinem Vertrag. Christian Heidel von Mainz hat es aber abgeblockt, weil sie keinen Ersatz gefunden haben für ihn. Und das Witzige an der Sache ist aber, dass auf einmal auch die Hertha nämlich in diesen Transferpoker mit einsteigen wollte. Aber auch da hat der Mainzer Sportdirektor gesagt, nein, wir geben ihn nicht ab, wir haben keinen Ersatz. Finn Dahmen bleibt jetzt also bei Mainz, ist halt dann im nächsten Sommer ablösefrei. Ich persönlich hätte ja einen Transfer schon für sehr sinnvoll gefunden. Könnt ihr übrigens auch in der Rosenau-Gazette mal nachlesen. Da habe ich einen Bericht diese Woche dazu geschrieben. Weil ich bin auch der Meinung, dass es nächstes Jahr für den FC Augsburg, wenn man jetzt keinen Vorvertrag gemacht hat, sehr schwer werden wird, einen Transfer zum FC Augsburg noch zu realisieren. Weil er eben dann ablösefrei ist und dann sicherlich andere Vereine kommen, die den U21-Nationalkeeper halt einfach verpflichten wollen. Und die haben teilweise finanziell einfach mehr Möglichkeiten. Aber gut, es ist jetzt so. Vielleicht konnte man ja einen Vorvertrag machen. Das ist jetzt leider noch nicht bekannt. Uns bleibt da einfach abzuwarten, ob da noch was passiert. Und wenn nicht, wird es halt nächste Saison spannend, weil nächste Saison, wenn Raphael Giekewitz Vertrag ausläuft, dann brauchen wir einen neuen Keeper. Ist ganz klar, vor allem, wenn man auch noch Thomas Kubek hier abgeben möchte, wo es anscheinend Interessenten gibt. Ich habe versucht nachzuforschen. Es ist nirgendwo irgendwas zu lesen, außer dass es Angebote geben soll. Von wem die kommen, kann ich euch leider an dieser Stelle nicht sagen. So, jetzt aber die laufenden Gerüchte, die aktuellen Gerüchte. Nummer 1, Patrick Pfeiffer von Darmstadt 98, 23 Jahre alter Innenverteidiger. Innenverteidiger deswegen, ich weiß, ich greife jetzt ein bisschen vor, liebe Irina, durch die Verletzung von Felix Udukay haben wir jetzt natürlich in der Innenverteidigung ziemliche Probleme. Deswegen wird geguckt, ob man da noch einmal nachrüstet. Patrick Pfeiffer selber, der ist groß, der ist 1,96, daher auch ziemlich kopfballstark und vor allem ist er auch zweikampfstark, hat nun einen Vertrag bis 2023, daher wäre eine Ablöse für ihn fällig. Die dürfte nicht unbedingt gering sein, weil Darmstadt ihn eigentlich schon noch braucht und er ist da ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Sein Marktwert liegt ungefähr bei 2 Millionen laut Transfermarkt. Also ich denke, die würden auch fällig werden. Und da stelle ich mir jetzt halt die Frage, und die werden sich sicherlich auch die Verantwortlichen stellen, soll man jetzt tatsächlich nochmal was holen in der Innenverteidigung? Ja, momentan sieht es echt mau aus, gebe ich zu, aber in ein paar Wochen kehren ja auch Felix Udukay, der nicht 12 Wochen auszufallen scheint, weil er nicht operiert werden muss, und auch Reece Oxford ja irgendwann zurück. Und wenn auch Freddy Winter und Robert Gummi ihre Verletzungen halt einfach auskuriert haben, die sie jetzt noch so ein bisschen quälen, dann hätte man auf dieser Position halt auch einfach wieder ein Überangebot. Deswegen stelle ich mir auch die Frage, wäre es dann nicht besser, vielleicht mit Spielern aus der eigenen Jugend zu planen? Ich habe da jetzt so einen Fabio Gruber oder einen Christian Taseski im Kopf. Ja. Oder eben, kann man nicht auch mal schauen, hat man jetzt Spieler im Kader, die diese Position auch spielen können? Also ein Julian Baumgartlinger zum Beispiel, der kann sicherlich auch in den Verteidigungen spielen. Oder ein Felix Götze, der es bei Kaiserslautern schon gemacht hat. Das sind halt so Fragen, die man sich einfach stellen muss. Natürlich sollte nächstes Jahr jemand gehen, hätte man jetzt dann schon den Ersatz. Aber wie gesagt, man hätte dann auch, wenn alle Innenverteidiger fit sind, plötzlich auch wieder ein Überangebot. Ja, was wieder auf Kosten von Nachwuchsspielern wie einem Fabio Gruber gehen dürfte. Deswegen bleiben wir da dran. Dürfte interessant werden, holen wir noch was oder nicht. Dann habe ich noch einen Mittelstürmer, ein neues Mittelstürmergerücht mitgebracht. Der gute Mann heißt Artem Dovbyk. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. 25 Jahre alt, steht bei SK Dnipro unter Vertrag. Die spielen in der ukrainischen Premier Liga, also in der ersten Liga. Die haben jetzt auch Europa League gespielt, sind aber ausgeschieden. Hat in den letzten 3 Spielzeiten durchschnittlich circa 15 Scorer immer gemacht. Letzte Saison waren sogar 20, 15 Tore, 5 Vorlagen. Man hat bei diesem Spieler aber auch Konkurrenz. Galatasaray Istanbul möchte ihn haben. Auch der FC Turin und US Salernitana sind an ihm dran. Also ich bin mir nicht sicher, ob an diesem Gerücht was dran ist. Das kam auch von der Augsburger Allgemeinen, die aber auch natürlich immer gut informiert sind. Schönen Gruß an die Kollegen an dieser Stelle. Aber Sky zum Beispiel hat gemeldet, dass man auch noch immer Interesse an dem 24 Jahre alten Mittelstürmer Christian Cuame vom AC Florenz hat. Das bestätigt auch Gianluca Di Marzio, das ist ja ein italienischer Transferexperte und Reporter bei Sky Italia. Der hat sogar schon gemeldet, dass sein erstes Angebot abgegeben worden sein soll. Das wiederum hat Sky Deutschland nicht bestätigen können. Man muss sich da aber auch noch ein bisschen gedulden, bis man da was weiß, weil man hat ja auch Konkurrenz aus der Premier League von Brighton & Hove. Und an dem Stürmer ist auch Florenz eben am Überlegen, ob sie ihn nicht behalten, weil er sie jetzt schon als Backup ziemlich überzeugt. Deswegen, da müssen wir noch warten. Wobei, so langsam aber sicher, werde ich da auch ehrlich gesagt ungeduldig, weil das Transferfenster, ich kann es nur wiederholen, ist nur noch 6 Tage lang geöffnet. Dann gab es ja letzte Woche, ich habe es ja auch schon in unserem Vorbericht zur Partie gegen Mainz erwähnt, gab es ja Interesse von uns an Gabriel Vidovic vom FC Bayern, hängende Spitze, 18 Jahre alt. Da soll jetzt recht schnell eine Entscheidung fallen. Der FCA ist immer noch interessiert. Man hat mittlerweile Konkurrenz bekommen aus der Premier League und von Jan Regensburg. Der FC Bayern möchte aber eigentlich, dass Vidovic in der Bundesliga bleibt und soll dahin auch verliehen werden. Er hat jetzt auch letztes Wochenende tatsächlich Einsatzminuten bekommen, 18 Stück waren es, und der kam rein und hat gleich eine Torvorlage beigesteuert, also fand ich schon beeindruckend. Deswegen, er ist ein guter Spieler, ich würde ihn auch mit Handkuss ehrlich gesagt nehmen, aber was ich mich halt einfach frage, was ist das für ein Zeichen für unsere jungen Spieler? Was bedeutet das für die? Also für einen Peppi, der ja, man darf es nicht vergessen, Rekordtransfer ist, für den wäre das wahrscheinlich noch ein gewaltiger Druck, weil es ist ja fast positionsgleich, auch wenn Gabriel Vidovic hängende Spitze ist, aber das kann ein Ricardo Pepi halt einfach auch spielen. Ein Maurice Malone, ein Lukas Petkoff oder ein Lasse Günther, der verliehen worden ist. Was denken die sich jetzt, wenn man sagt, okay, wir müssen uns da kämpfen, reinbeißen und dann wird ein Spieler geholt, der im gleichen Alter ungefähr ist, ja, und der bekommt dann Einsatzzeiten. Bin ich ein bisschen skeptisch, bin ich so ehrlich, aber momentan ist ja da auch noch keine Entscheidung gefallen. Und dann mein absolutes Lieblingsgerücht, das am Mittwoch von Sky vermeldet wurde, in der Sendung Transfer Update. Ich musste dann gleich ein ganz lautes Ja ausrufen, und ich weiß, der Irina, der ging es da genauso. Und zwar betrifft das Masaya Okugawa. Dieser Name wird ja jetzt den ganzen Sommer schon über so ein bisschen in den sozialen Netzwerken hin und her geschmissen. Viele wollen ihn haben. Er ist 26 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler, der aber auch rechtsaußen und linksaußen spielen kann, steht bei Arminia Bielefeld unter Vertrag, ist dort aber ziemlich unzufrieden und möchte eigentlich weg. Es gibt Interesse beim FCA. Man hat mit dem Spieler anscheinend auch schon gesprochen. Ein offizielles Angebot wurde noch nicht abgegeben, stand gestern. Ob das jetzt mittlerweile erfolgt ist, kann ich nicht sagen. Man hat diesbezüglich auch noch nichts gelesen, noch nichts gehört. Aber es heißt eindeutig, dass Okugawa sich einen Wechsel zu uns sehr gut vorstellen kann. Ich persönlich würde den Wechsel echt sehr begrüßen, weil Okugawa, man hat es letztes Jahr bei Bielefeld auch gesehen, er ist ein super Bindeglied zwischen Offensive und Defensive und könnte uns da auch einfach helfen, eine große Baustelle bei uns zu schließen, weil da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, so Defensive, Offensive, das passt noch nicht, das ist noch nicht so ganz fließend, und genau das macht er aber bei Bielefeld und ist da halt auch einfach der wichtigste Spieler momentan der Arminia. Gerade auch, wenn man so auf die Leistungsdaten schaut, letzte Saison 2 Torvorbereitungen, 9 Tore. 9 Tore klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man guckt, die Arminia, die haben ja sehr defensiv gespielt letzte Saison, haben auch insgesamt nur 27 Tore geschossen, dann klingt es für mich schon ganz wieder anders, weil das ist nämlich ein Drittel, was allein Okugawa dabei steuern konnte. Und auch jetzt in den 6 Spielen, die jetzt in der 2. Liga und im Pokal schon gelaufen sind, hat er auch schon wieder 4 Scorer gesammelt. Also man sieht, der ist bissig, der will. Ich persönlich würde mich sehr freuen, und ich weiß, die Irina, die hat sich den auch gewünscht, genauso wie ich. Wir haben ihn ja, glaube ich, sogar schon in unserer Kaderanalyse auch erwähnt. Deswegen drücken wir ganz fest die Daumen, dass der Transfer in den nächsten Tagen noch über die Bühne geht. Und deswegen überlasse ich jetzt das Wort der Irina. Entschuldigung, dass es diese Gerüchte jetzt so lange gedauert haben, aber ich konnte mich da jetzt auch einfach nicht kurz fassen. Es waren ja auch relativ viele. Deswegen übergebe ich jetzt das Zepter an die Irina. sag erstmal Hallihallo, schön, dass das heute geklappt hat, dass wir wieder aufnehmen. Und bitte sag doch auch nochmal an dieser Stelle noch ganz kurz was zu den Gerüchten.
Servus auch von mir. Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich und jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über unseren Herzensverein gehört. Lasst uns doch auf unseren kommenden Gegner und Gastgeber Hoffenheim gucken. Wie immer im Rahmen der Gegnerbetrachtung. Gestern war auch schon die Pressekonferenz von der TSG Hoffenheim und dort gab es eben zu verkünden, dass Hübner, Bebu, Pentke, Bicacic und Nsoki ausfallen werden. Zudem wechselt ein jüngerer Spieler, 20 Jahre ist er, Marco John, zu Greuther Fürth in die zweite Liga und wird da quasi jetzt ein Jahr ausgeliehen. Im Zuge dessen wurde der Vertrag in Hoffenheim bis 2025 verlängert. Der wird also auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Birgit hat es ja schon anklingen lassen. Hoffenheim ist es nicht gerade unser Lieblingsgegner, einfach weil die letzten Spiele nicht so geil waren, um es jetzt mal gelinde zu sagen. Ich weiß nicht, wer von euch es noch alles so direkt im Blick hat, wie die Spiele zuletzt ausgingen. Deswegen die kurze Auffrischung. Also generell sind der FCA und die TSG Hoffenheim 34 Mal in der Gesamtstatistik aufeinander getroffen. Davon konnten 17 Spiele von Hoffenheim gewonnen werden, bei 6 Unentschieden und 11 konnte der FCA gewinnen. Wir sprechen da von 8 Regionalliga-Südpartien zwischen 2000 und 2008, 2 Spiele in der zweiten Bundesliga und 22 Bundesliga-Partien sowie 2 DFB-Pokalspielen. Dabei sieht die Tordifferenz oder die Torerzielung generell bei Hoffenheim etwas besser aus. 60 Tore hat Hoffenheim erzielt, 43 der FCA. Und ja, wie waren die letzten 2 Partien? Am 8.1.22 in der Rückrunde hat Augsburg 3:1 in Hoffenheim verloren und davor in der Hinrunde, also jetzt quasi fast ein Jahr her, am 14.8.21 hat Augsburg 4:0 zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen. Also die waren schon ein paar Party-Crasher jetzt zuletzt und können durchaus als kleine Angstgegner bezeichnet werden. Unser letzter Sieg ist datiert aus dem Jahr 2021. Der 3.4. war es. Da hat der FCA 2:1 gewonnen gegen Hoffenheim. Ja, und zuvor eben am 17.06.2020 und am 7.12.2020 auch 2 Niederlagen, 2-mal ein 3:1 für Hoffenheim. Ja, wäre mal wieder an der Zeit, diese harte Nuss zu knacken und dass wir die 3 Punkte und den Sieg mit nach Augsburg nehmen. Es wäre auch ein sehr süßer Sieg. Schauen wir mal auf Hoffenheim. Die haben zuletzt gegen den Tabellen 18. Es klingt weird, aber ist aber so, Bayer Leverkusen gespielt und haben da 3:0 gewonnen. Auswärts in Leverkusen haben sie mit einem flachen 3-5-2 agiert. Der Kapitän Baumann steht hierbei im Tor. Der Ex-Augsburger Vogt spielt eine Dreierkette mit Akpoguma und Kabak. Dann ein sehr kompaktes Fünfer-Mittelfeld, bestehend aus Angelinho, Geiger, Baumgartner, Prümmel und Skor. Angelinho ist neu, der hat ja quasi den Leipziger Verein verlassen. David Raum ist von Hoffenheim nach Leipzig und Angelinho den entgegengesetzten Weg sozusagen. Und ja, bereitet sich da oder macht sich da sehr kompakt auf den Flügeln breit und ist da ein sehr, sehr unangenehmer und schneller, wuseliger Flügelspieler. Vorne Rütter und Kramaric, 2 sehr unangenehme Stürmer. Vor allem Rütter hat ja super schöne oder ein super schönes Tor, das ist mir persönlich im Gedächtnis geblieben, erzielt gegen Leverkusen. Und auf der Bank hat Hoffenheim noch Spieler wie Karabek, Rudi, Angelo Stiller, Brün Larsen und Munas Dabur sitzen. Da kann man also noch mit Qualität nachlegen. André Breitenreiter wird sich da sicherlich jetzt, oder hat sich da jetzt auch nicht in die Karten gucken lassen, aber wir gehen davon aus, dass jetzt die generelle Aufstellung nicht deutlich anders ausfallen wird als jetzt gegen Leverkusen. Genau. Und ja, zum Beispiel Bebu, der ist ja auch ein sehr unangenehmer, schneller Spieler, der ist zum Beispiel noch in der Reha, weil er nach seinen Knieproblemen. Und ja, generell sonst sieht das eigentlich ganz gut aus. Und dieser Sieg in Leverkusen gibt eigentlich gar keinen Anlass für irgendwelche Veränderungen in so einer erfolgreichen Elf, muss man sagen. Ja, der FCA muss sich da sicherlich auf eine intensive Mannschaft einstellen. Also mir persönlich hat das Spiel gegen Leverkusen gut gefallen von Hoffenheim, wobei Leverkusen da jetzt nicht so chancenlos war, wie jetzt das Ergebnis aussieht. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Tatsächlich war Hoffenheim einfach eiskalt, finde ich persönlich, und haben da aus ihren Chancen sehr viel gemacht. André Breitenreiter hat in der Pressekonferenz gesagt, wir wollten in Leverkusen mutig auftreten und schnell umschalten. Das heißt auch, dass unsere Abwehrketten nach vorne schieben und zum Tor ziehen. Das ist unser Weg, das sind unsere Prinzipien und diesen müssen wir uns treu bleiben. Also er gibt da schon ein bisschen die Marschroute vor für den kommenden morgigen Spieltag gegen den FCA. Also das heißt, wir müssen da schon auch aufpassen. Am besten müssen wir eben sie gar nicht zur Entfaltung kommen lassen, dieses schnelle Umschaltspiel, das muss man eigentlich unterbinden. Das heißt, es wäre schön, wenn wir einfach die Zentrale stark besetzen, das war zuletzt ein Manko. Ja, da wird es sicherlich auf Körperlichkeit auch abzielen und generell, ja, dann müssen wir natürlich die schnellen Außen im Griff haben. Das sehe ich vor allem rechts außen problematisch, je nachdem, wer da spielen wird, da kommen wir gleich dazu. Könnte das mit Geschwindigkeitsnachteilen für den FCA einhergehen. Ja, und natürlich, wir werden wahrscheinlich nicht die super vielen Chancen bekommen. Ich finde persönlich, die Abwehr von Hoffenheim sieht gut aus. Wir sind jetzt auch von der Offensivqualität kein Leverkusen, das da gute Chancen rausgespielt hat. Deswegen müssen wir unsere Chancen einfach machen. Das wird natürlich nicht leichter, wenn man sieht, wer uns personell immer noch nicht zur Verfügung steht. Also immer noch nicht. Dorsch natürlich nach Anbruch des Mittelfußes immer noch keine Option. Oxford ist jetzt schon wieder im individuellen Training nach der Klio-OP. Sarin Rinbatze und Strobel nach den Kreuzbandrissen auch immer noch lang nicht an der ersten Elf. Und Udokai, der definitiv ausfällt mit dem Syndesmoselriss. Zudem Hahn auf jeden Fall fraglich, mindestens noch. Also es wird spannend, wer überhaupt auf der Reservebank Platz nimmt. Und zum Vergleich, also Gikiewicz ist natürlich jetzt gesetzt. Das Damenthema ist jetzt erstmal ad acta gelegt worden, wenn man Medienberichten Glauben schenken darf. Die Dreierkette stellt sich nach Udos Ausfall dann wahrscheinlich auch von selber auf. Also Bauer und Hovelow sind gesetzt. Daneben könnte Gumni wieder reinrücken in die rechte Innenverteidigung. Ja, auf den Außen haben wir nicht so viele Optionen. Also geschwindigkeitsmäßig würde ich dann doch lieber auf Iago und Peter setzen. Bleibt nicht so ganz viel übrig. Dann Grueso, Rex Becai und Meier in der Zentrale und im Sturm. Ja, auf jeden Fall Demirovic, der bietet jetzt nicht so viel Anlass zum Wechseln. Und weil Hahn jetzt wahrscheinlich angeschlagen keine Option ist, Freddy Jensen, ja, das bietet uns Optionen auf der Bank. Zumindest offensiv würden dann noch Vargas, Niederlechner, Pepi und hoffentlich Malone zur Verfügung stehen, den ich persönlich gerne sehen würde, gerade gegen Hoffenheim, gerade gegen hochaufgerückte Außen, würde ich ihn super gerne sehen. Und vor allem, weil Vargas immer noch nicht der ganz Alte ist, kann er auch nicht, weil er jetzt lange raus war, lange nicht mehr gespielt hat und viele Trainings verpasst hat in der Vorbereitung. Genau, und zum Saisonstart natürlich. Von dem her würde ich da auch ein bisschen Malone eine Chance geben. Und dann wird sich zeigen, wer überhaupt in der Defensive zur Verfügung steht. Framberger, Winter, vielleicht auch Zehnter, der dann wieder auf der Bank Platz nehmen darf, weil er dann links eine Option ist. Baumgartlinger und Caligiuri, Götze, das weiß man jetzt nicht. Petkoff war zuletzt mal im Kader. Also spannend und natürlich Klein auf der Bank. Um Kubek ranken sich ja gerade Gerüchte. Birgit hat schon was dazu gesagt und ja, in erster Linie müssen wir hinten sicher stehen. Es muss sich was einspielen zwischen Giki und der Innenverteidigung, der Dreierkette da, weil Udo war zuletzt wirklich ein Aktivposten, hat sich in die Offensive eingeschalten, stand hinten gut in den Zweikämpfen und so weiter. Der wird uns definitiv fehlen. Also unsere Aufstellung und Marschrichtung ist dann klar. Ich denke, es wird sich zeigen, ob das Marschensystem zum Greifen kommt, zur Ausbreitung kommt oder ob man sich von Hoffenheim da wirklich reindrücken lässt. Es wird sich zeigen. Also Hoffenheim ist jetzt auf jeden Fall ein schwerer Gegner. Zu dieser zeitlichen Zeitpunktbetrachtung, das muss man einfach sagen, weil wir ja mit Hoffenheim immer schon Probleme hatten mit dem Spielsystem und weil Hoffenheim eigentlich gar nicht so schlecht in die Saison gekommen ist. Die sind jetzt derzeit Sechster mit 6 Punkten, haben eine Tordifferenz von +2. Ja, sie haben gegen Leverkusen gepunktet, das ist jetzt vielleicht nicht so schwer aktuell, haben 3-2 gegen Bochum gewonnen. Also das Bochum ist ja auch durchaus unangenehm. Vielleicht sollte man sich das Spiel auch mal ein bisschen angucken, um sich inspirieren zu lassen. Das war ein Last-Minute-Sieg von Hoffenheim, muss man sagen. Also es war nicht so sattelfest, wie es jetzt wirkt. Und am ersten Spieltag, da hat der FCA ja keinen so sonderlich guten Saisonstart hingelegt. Und Hoffenheim hat auch gegen Borussia Mönchengladbach eine 3-1 Pleite kassiert. Auch die sind nicht so gut in den ersten Spieltag der Saison gestartet. Also es wird spannend sein zu sehen, wer die bessere Tagesform hat. Das ist ja im Fußball ja eigentlich immer so. Ich hoffe, es werden ein paar Auswärtsfans mitkommen. Hoffenheim hat jetzt ja nicht die krasse Kulisse und unsere Mannschaft da nach vorne peitschen. Das hätten sie wohl verdient und brauchen sie auch. Und ja, aktuell plagt uns das Verletzungspech. Ein paar Verletzungssorgen haben wir. Und auf der Gerüchteküche-Seite wird sich auch vielleicht noch das ein oder andere tun. Birgit hat es schon gesagt, es kommt sicherlich jetzt auch drauf an, wer da langfristig ausfällt. So ganz sind wir da nicht drin. Und wer eben doch nur vielleicht kurzfristig weg ist oder ausfällt. Von dem her, ich gehe weiterhin davon aus, dass sich im Sturm bzw. offensiv Mittelfeld, Okugawa ist da ja ein großes Thema, würde ich sehr begrüßen, und auf Rechtsaußen, dass sich da noch was tut. In der Innenverteidigung kommt es halt jetzt drauf an. Im Zweifel könnte ich mir halt vorstellen, wenn jetzt wirklich Wintergummi auch keine Option sein sollten, ja, dass man dann eben einen Fabio Gruber nach oben zieht. Vielleicht den Henrik Hofgärtner, der hat als Nebenposition auch Innenverteidigung, ist sie dann sehr torgefährlich, aus der zweiten nach oben zieht. Ja, da hat man durchaus auch Optionen. Dann muss man halt mit den eigenen jungen Leuten unter einem Jugendförderer wie Enno Maaßen halt umplanen. Also, ich beende jetzt mal meinen Monolog. Ich bin sehr gespannt auf morgen 15:30. Hoffen wir, dass wir um 17:15 pipapo eben 1-3 Punkte auf der Habensseite haben. Es wäre wirklich schön und ich wünsche jetzt mal unseren Jungs gut Kick gegen Hoffenheim.
Bevor die Irina und ich jetzt gleich noch unsere Tipps abgeben, die ja nicht fehlen dürfen, werfen wir vorher aber noch einen Blick auf die Lage der Liga und gucken, welche Partien jetzt am Wochenende eigentlich alles so anstehen. Also heute Abend 20.30 Uhr geht's los. Der SC Freiburg empfängt den VfL Bochum Rang 5 gegen Rang 18. Die Bochumer, die kommen ja mit einer richtig derben Niederlage im Gepäck. 0-7 haben sie sich dem FC Bayern ja geschlagen geben müssen. Und ich glaube, das Spiel in Freiburg wird nicht unbedingt einfacher. Was mich bei dem Spiel aber schon irgendwie reizt, ist, was macht Michael Gregoritsch? Trifft er oder trifft er nicht? 2 Saisontore hat er schon gemacht. 1 Tor gegen uns. Da müssen wir nochmal drüber reden, Gregor. Und einmal hat er auch gegen Dortmund genetzt. Dann Samstag, 15.30 Uhr. Wir spielen natürlich gegen Hoffenheim und dann spielt aber auch noch Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Rang 16 mit einem Punkt, die Hertha gegen Rang 7, 6 Punkte Dortmund. Die Dortmunder, die haben ja auch eine sehr empfindliche Niederlage einstecken müssen gegen Werder Bremen. Und ich glaube, die haben da schon was gut zu machen, weil ihre Fans waren da tatsächlich nicht gerade so begeistert. Deswegen, glaube ich, werden die Dortmunder ziemlich auf einen Sieg brennen. Dann spielt Mainz gegen Leverkusen. Mainz mit 7 Punkten auf Rang 4. Bayer Leverkusen 0 Punkte auf Rang 17. Noch hält Leverkusen an Gerardo Seoane fest, wobei es wahrscheinlich, wenn sie wieder verlieren sollten, nicht so einfach wird, dann noch Argumente für diesen Coach zu finden. Allerdings steht Leverkusen vor einem richtig interessanten Transfer. Und zwar möchten die gern Callum Hudson-Odoi verpflichten, der ja auch schon bei Bayern und beim BVB mal im Gespräch war. Dürfte spannend werden. Der Transfer soll heute vielleicht sogar noch über die Bühne gehen, weil gestern haben tatsächlich nur noch Details gefehlt. So, dann spielt Leipzig gegen Wolfsburg. Beide Mannschaften dürften mit dem Saisonstart nicht unbedingt zufrieden sein. Leipzig momentan Rang 11, 2 Punkte. Wolfsburg auch 2 Punkte, aber das schlechtere Torverhältnis daher nur auf Rang 14. Bei Leipzig wackelt auch tatsächlich schon der Trainerstuhl von Domenico Tedesco. Ich bin ja gespannt, ob sich die Leipziger zu Hause jetzt besser zeigen und sich gegen Wolfsburg durchsetzen können. Ich weiß nicht, mir ist es eigentlich recht egal, wie dieses Spiel ausgeht, weil es sind zwei Mannschaften, die jetzt ich nicht so gerne mag. Dann spielt Schalke auch noch gegen Union Berlin, Rang 13, 2 Punkte die Schalker. Gegen Rang 3, 7 Punkte hat Union Berlin tatsächlich schon. Beim letzten Auswärtsspiel in Mainz haben die Berliner allerdings Punkte liegen gelassen. Das Spiel ging 1-1 aus. Bin gespannt, wie sie sich auf Schalke schlagen. So, Samstagabend, Topspiel. Bayern gegen Gladbach. Hat auch jetzt nicht unbedingt jeder damit gerechnet, dass das an diesem Spieltag Rang 1 gegen Rang 2 sein wird. Bayern noch ungeschlagen, 9 Punkte. Gladbach auch immerhin 7 Punkte. Allerdings, wenn man sich jetzt mal so die Bilanz anschaut, so die letzten 3 Spiele konnte Bayern gegen Gladbach nicht gewinnen. Die letzten 2 haben sie sogar verloren. Einmal 5-0 im Pokal und 1-2 am 18. Spieltag letzte Saison. Also, dürfte schon spannend werden, ob sich die Bayern jetzt durchsetzen, wobei sie jetzt ja relativ souverän die ersten Spiele auch hinter sich gebracht haben. Am Sonntag sind dann noch 2 Spiele, einmal um 15.30 Uhr Köln gegen Stuttgart, Rang 5 gegen Rang 12. Die Kölner sind gestern mit einem 0-3 Auswärtssieg in die Conference League eingezogen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und am 17.30 Uhr empfängt Bremen noch Eintracht Frankfurt. Die Bremer, relativ überraschend, 5 Punkte schon auf Rang 9. Dagegen Frankfurt, die ja in der Champions League spielen, Rang 15, nur 2 Punkte. Bremen ist tatsächlich noch ungeschlagen. Und letzte Woche, ich habe es gerade eben schon erwähnt, haben sie Dortmund ja echt noch den Schneid abgekauft. Innerhalb von 6 Minuten haben die ein 2-0 der Dortmunder noch gedreht, haben 3 Tore gemacht und gewonnen. Also Chapeau an dieser Stelle, wirklich nicht schlecht gemacht. Und jetzt unsere Tipps von der Irina und mir. Ich habe lange überlegt, was tippe ich. Ich bin ja jemand, der relativ ungern gegen den FC Augsburg tippt, aber dieses Mal tue ich es wieder. Und zwar erkläre ich euch, warum. Jetzt immer, wenn ich für Augsburg getippt habe, nämlich den ersten Spieltag gegen Freiburg und den letzten Spieltag gegen Mainz, immer dann hat der FCH verloren. Da, wo ich gegen Augsburg tatsächlich getippt habe, am 2. Spieltag, wo wir in Leverkusen gespielt haben, da haben sie gewonnen. Und deswegen, sage ich mal, probiere ich mal diese Strategie einfach aus und sage, der FC Augsburg verliert. Über die Höhe bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Es dürfte ja 2-1 oder 3-1 werden. Aber wie gesagt, ich lasse mich an dieser Stelle gern eines Besseren belehren. Irina, was sagst du? Gewinnen wir oder verlieren wir oder wird es am Ende doch ein Unentschieden? Was meinst du?
Ja, also ich bin auch bisher immer sehr, sehr gut damit gefahren, mit der Tippphilosophie gegen den FCA zu tippen. Nicht, weil ich das will oder irgendwie begrüßen würde, auf gar keinen Fall und bitte nicht, sondern einfach, weil ich entweder, wenn der FCA gewinnt oder unentschieden spielt, einfach froh bin. Und wenn sie nicht gewinnen, habe ich immerhin Kicktipp-Punkte. Das ist ja auch wichtig für alle Kicktipper und Tipperinnen. So ist es immer bisher ganz gut gelaufen. Alle Spiele, die ich aber als realistisch sehe, dass der FCA da punktet, entweder einfach oder dreifach, die würde ich aber dementsprechend auch natürlich für den FCA tippen. Aber gegen Hoffenheim, denke ich, wird es ein knappes 2-1. Wir haben zeigen Moral, wir zeigen Mentalität, aber Hoffenheim ist in der Offensive ein Tick zu stark für uns. Aber man sieht auch hier wieder den spielerischen Fortschritt. Das hoffe ich zumindest. Das wäre wirklich wünschenswert. Also, FCA nimmt es bitte als Ansporn zu gewinnen oder ein Unentschieden herauszuspielen. Wir wollen dich nicht provozieren, wir wollen dich höchstens motivieren, aber wir sind auf gar keinen Fall gegen dich. Wir drücken die Daumen und wünschen uns eigentlich tatsächlich Zählbares für die Tabelle. Wäre es tatsächlich sehr, sehr wichtig. Naja, machen wir mal einen Haken dran hinter unsere erste. Schauen wir doch mal auf andere Teams. Der FCA, der Verein, besteht ja auch aus weiteren Mannschaften, Gott sei Dank. Zum Beispiel unsere zweite. Die zweite spielt auch morgen am Samstag um 14 Uhr gegen Burghausen in Burghausen beim heimischen Wacker. Die sind derzeit Sechster mit 13 Punkten und der FCA weiterhin Schlusslicht der Regionalliga Bayern. Mit auf dem 20. Platz mit nur 4 Punkten, der Tordifferenz von -4, ja, nach 7 gespielten Spielen. Ja, leider hat man im letzten Spiel verpasst, im Heimspiel gegen Heimstetten. Heimstetten wäre schlagbar, die standen vor dem Spiel einen Platz vor ihnen auf dem 19., haben aber leider das Spiel gegen den FCA ja noch rumreißen können. Es stand lange ja, sehr hoch für den FCA. Also wenn ich jetzt gerade so in den Live-Ticker gucke, ihr stand schon 3-0 für den FCA in der 51. Minute und dann in der 57. macht prompt Heimstetten das 3-1. Danach folgt das 4-1 durch Jordi Wigmann. Und dann kommt Heimstetten, 68. Minute 4-2. Es folgen einige Wechsel beim FCA. Unter anderem kommt Mert Yildiz. Das ist Heimstetten. Dennis Heimerl für David Deger, Mario Subaric für Jordi Wigmann und Markus Müller für Josué Mbila. Und dann macht in der 77. Minute Severin Müller das 4-3 für Heimstetten. Und dann zittern die Knie bei den Augsburgern. Die sind ja alle sehr, sehr jung. Natürlich, da ist ja auch die U19 aufgerückt. Unter anderem ja die erfolgreiche U19 aus dem Vorjahr, aus der Vorsaison. Und dann fällt in der letzten Spielminute das 4-4 durch Emre Tunç, sein 5. Saisontor. Und erzielt Heimstetten doch noch den Ausgleich und kommt nach zweimaligen 3-Tore-Rückstand zurück. Ja, das war bitter. Aber ich hoffe, unsere junge Mannschaft lernt dadurch und kann dadurch lernen. Und morgen gegen Burghausen haben sie schon die nächste Chance. Das wäre wirklich sehr wichtig. Ja, kommen wir zur U19 der A-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest. Da spielt unsere Mannschaft morgen, also morgen am Samstag, ist echt ziemlich viel los beim FCA, um 11 Uhr auf der heimischen Anlage gegen Hoffenheim. Ja, das ist ziemlich witzig, finde ich persönlich. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich auch wie ein kleiner Zaun, Wink mit dem Zaunpfahl. Hierbei ist zu sagen, Augsburg steht nach 2 Spieltagen auf dem 3. Rang, ist punktgleich mit Nürnberg und Mainz, noch ungeschlagen. 6 Punkte haben die Jungs. Und Hoffenheim steht auf Rang 10. Die haben aus 2 Spielen nur 1 Punkt geholt, haben also 3 Punkte. Ja, wird sicherlich ein spannendes Spiel. Und unsere Jungs, die haben wieder gut losgelegt. Also wenn man jetzt so nach 2 Spieltagen dann schon wieder so viele Punkte hat, mein Respekt an die Jungs. Und ja, also die haben quasi wieder losgelegt wie die Feuerwehr. Zuletzt haben sie ja eben zum Beispiel gegen Eintracht Trier 4-2 gewonnen und davor gegen Karlsruhe 2-0. Ja, in der B-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest spielt unsere U17, die B-Junioren. Und die spielen am 3.9. gegen Freiburg zu Hause um 11 Uhr auf heimischer Anlage. Ja, und zuletzt haben sie leider am 22.8., am zurückliegenden Montag, zu Hause eine bittere 5-1-Pleite gegen den FC Bayern kassiert. Das war natürlich nicht so schön. Ja, im Endeffekt sind das halt die Bayern, die haben sehr viel Qualität im Nachwuchsleistungszentrum und bei unseren Jungs natürlich auch wieder eine sehr junge Elf auf dem Platz. Man kennt quasi fast gar keinen mehr aus der Vorsaison sozusagen und ja, also da auch Kopf hoch, Jungs, da geht es auch das Leben weiter und im nächsten Spiel macht ihr es besser. Ja, anders gestaltet sich es bei unseren Damen. Unsere Damen spielen ja in der Bezirksliga Süd in der Saison 22/23 und da steht am Sonntag, dem 28.8. ein Bezirkspokalspiel an gegen meinen Ex-Verein, gegen Bieberbach. Ja, um 17 Uhr schaut's also alle rein. Das ist sicherlich ein tolles Spiel, eine tolle Begegnung und ich kann mir vorstellen, dass man da auf seine Kosten kommt, denn Bieberbach ist auf jeden Fall auch echt stark. Da kenne ich noch einige Spielerinnen und weiß, dass da wirklich ein und auch talentierte Spielerinnen aus der Jugend nachkommen, aber auch Spieler von Umland geholt wurden, die wirklich Qualitäten haben. Also auch die Augsburgerinnen haben ja super viel Qualitäten und deswegen ja, wird das sicherlich ein spannendes Spiel. In der Tabelle sieht es ja einfach so aus, dass die Augsburger noch nicht in die Saison gestartet sind, die Augsburgerinnen. Von dem her, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie es quasi ausschaut, wie die Saison quasi sich gestaltet für die Damen. Aber ich wünsche da jetzt schon mal sehr viel Erfolg, hoffe da auf ein positives Ergebnis und würde es mir wirklich wünschen, dass die Damen es wirklich schaffen in die nächste Runde. Ich kann mir nur vorstellen, dass es auch Motivation wäre, wenn viele sich das Spiel anschauen würden, weil einfach, ja, wie sage ich das denn? Ja, weil einfach sehr viel für die Damen auf dem Spiel steht. Die können sich ja nicht jederzeit so eines Publikums bedienen wie die Männer. Von dem her, die würden es sicherlich als großen Ansporn nehmen, genau. Ja, Also, ich denke, da sind spannende Partien gegeben. Also da kommt dieses Wochenende, das ist wirklich gespickt von tollen Partien, von spannenden Spielen. Ich drücke allen Teams die Daumen, auch unsere ersten natürlich, die jetzt in Hoffenheim morgen starten. Ich sage jetzt erstmal Tschüss von uns, schließe jetzt die Episode gedanklich ab. Ich weiß noch nicht, wie wir sie nennen werden tatsächlich. Ich lasse mir das jetzt gleich mal durch den Kopf gehen und sage jetzt erstmal einen schönen Freitagabend. Startet's gut ins Wochenende und Servus, wir hören uns. Bis bald und macht's es gut.
Puppengeschwätz, der FCA-Talk.